Hallo und herzlich willkommen zu Folge 124 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Gerrit Beuyen, Partner Financial Services bei KPMG, über das Thema Standardanwendungen im Finanzsektor und Public Cloud. Wir sprechen über die regulatorischen Vorgaben, das Thema DSGVO und das Schrems-II-Urteil kommt natürlich auch wieder zur Sprache.
Ja, hallo Herr Beuyen, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in 2-3 Sätzen vorzustellen.
Ja, hallo Herr Roman, sehr gerne. Mein Name ist Gerrit Beuyen, ich bin Partner bei der KPMG im Bereich Technologieberatung. Ich verantworte die deutsche Cloud Practice für Financial Services und Technologieberatung mache ich jetzt seit circa 16 Jahren. Immer Schwerpunkt Banken und Versicherungen. Und ich glaube, was besonders ist bei uns in der Cloud Practice, ist, dass wir sehr interdisziplinär aufgesetzt sind. Also wir haben verschiedene Kompetenzen bei uns zusammengefasst. Wir haben Cloud-Architekten, Softwareentwickler, Finance, Risiko, Compliance-Experten, wir haben viel Datenschützer dabei, Compliance-Experten rund um die Bankenregulatorik. Und die Schwerpunkte unserer Arbeit, die beziehen sich vorrangig auf die Umsetzung von den Cloud-Architekturen, die aktuell en vogue sind, das ist viel CRM, Collaboration, Risiko, Finance, Geldwäsche und natürlich immer dieser regulatorische Aspekt der Cloud, dass er jetzt so nach dem Schrems-II-Urteil auch Fragen aufwirft, wie man das macht und da sind wir ganz gut beschäftigt.
Ja, Anlass für unser Gespräch ist das Thema Standardanwendungen. Sie sagten schon CRM, Collaboration, aber auch SAP. Bei Banken in der Public Cloud. Im Vorgespräch sprachen wir darüber, dass viele Banken diese Anwendung gerne in die Cloud und dabei sogar in die Public Cloud verlagern würden. Weshalb?
Also unsere Mandanten haben momentan sehr viele Modernisierungsprojekte gestartet. Und der Großteil unserer Mandanten, der ist nicht wirklich zufrieden mit der Transformationsgeschwindigkeit, die sie bis jetzt in den Projekten erreicht haben. Und Banken und Versicherungen sind ja auch hochreguliert und folglich sind die Prozesse in einer Bank und insbesondere in der Banken-IT sehr strukturiert, aber auch sehr arbeitsteilig. Und wenn Sie das vergleichen mit einem Start-up, dann sind da deutliche Unterschiede zu sehen. Über die Jahre habe ich jetzt gesehen, dass viele Banken sich dann auch Anleihen geholt haben aus den Start-ups. Also beispielsweise gibt es ja das Spotify-Modell, was zunächst bei der ING zum Einsatz kam und jetzt bei immer mehr Banken auch dazu geführt hat, dass die Organisationen sich stark verändert haben. Und dieser Einsatz von agiler Methodik ist ein Bestandteil von einer Beschleunigungsstrategie, die ja mit einer Digitalisierung erreicht wird. Da gibt es aber noch ganz viele andere Dinge. Also es gibt zum Beispiel die Veränderung im Architekturparadigma. Also da gibt es plötzlich ganz andere Möglichkeiten, Architekturen zu bauen. Also Stichwort Microservice-Architektur, Einsatz von Containern, auch die Nutzung von Plattform-as-a-Service-Angeboten aus der Cloud, was dazu führt, dass die Infrastruktur nicht mehr so wichtig wird, wir viel, viel mehr Zeit haben, uns auf die eigentliche Anwendungsarchitektur zu konzentrieren. Und das ist mittlerweile vom Architekturparadigma angekommen bei den Standardsoftwareherstellern. Also ich habe beispielsweise einen Mandanten, der hat jetzt eine Standardsoftware für Risikokalkulation auf dem Kubernetes-Cluster auf Microsoft Azure laufen und spart damit jetzt plötzlich 50% Kosten und die Prozesse werden viel schneller. So, und das sehen wir jetzt bei allen Softwareherstellern. Das sehen wir auch bei der SAP, dass es da Ambitionen gibt in der Richtung mit dem RISE-Programm. Und das macht es natürlich jetzt spannend, dass wir die Vorteile von der Cloud, insbesondere so der Cloud-Native-Architektur, dass wir die ziehen können. Und gerade bei SAP, wenn Sie heute in die Rechenzentren schauen, von Bankenversicherern, dann sehen Sie sehr viele SAP-Systeme gerade im Testumfeld und die Bereitstellungsdauer von so einem Testsystem ist heute immer noch über eine Woche, manchmal Monate und das ist ein Potenzial für Beschleunigung, ja, dass man diese Skalierungseffekte, ich kriege mein Testsystem dann, wenn ich es brauche, dass man das eben nutzt und dass man da auch die Testsysteme nur dann am Laufen hat, wenn wirklich getestet wird und nicht Tag ein, Tag aus, 24/7. Das sind so die Wünsche, die wir hören bei unseren Kunden, warum man gerade so Standardsoftware, auch SAP, auf der Cloud zum Einsatz bringen möchte.
Auf der anderen Seite, aber das sagten Sie auch im Vorgespräch, läuft derzeit noch kaum ein SAP-System einer Bank in der Cloud. Wo sehen Sie da oder wo liegen da derzeit noch die Hürden und Hindernisse? Jetzt mal abgesehen von der etablierten, traditionellen Infrastruktur, die einfach da ist?
Ja, das ist viel Unsicherheit. Unsicherheit, wie sich die Aufsicht positioniert zur Nutzung von rechnungslegungsrelevanten Use Cases in der Public Cloud. Und das ist ja nun mal bei SAP der Fall. Ja. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Kernbanksysteme, wo man nicht genau weiß, wie wird denn da jetzt die Aufsicht sich dazu positionieren. Das kommt auch dazu, dass viele unserer Mandanten immer gern so die Position des Fast Followers einnehmen. Das heißt, die warten immer darauf, dass einer der Mitbewerber aus der Deckung kommt und dann würden sie gerne in den Windschatten reingehen. Mhm. Das Problem ist, wenn keiner diesen First Mover macht, dann Stillstand. Ja.
Dann bleiben alle stehen, ja.
Dann bleiben alle stehen, genau. Es gab ja so ein paar Aussagen vom Professor Dr. Würmeling im August. Das ist der Bundesbankvorstand, der Hoffnung gemacht hat oder auch einen Aufruf gemacht hat, dass man stärkere Nutzung der Cloud in Financial Services auch unterstützt. Und ja, also von daher, das macht mir jetzt auch Hoffnung, dass bei der Aufsicht mittlerweile so ein Prozess eingesetzt hat, dass man die Vorteile dort sieht. Wir haben aber auch Hürden und Hindernisse gerade im Datenschutz. Also das sehen wir immer wieder. Sie kennen ja das Schrems II-Urteil, was auch wieder viel Unsicherheit, Unklarheit gebracht hat, dass man nicht genau weiß, ja, was geht jetzt meine Datenschutzbehörde mit? Wo muss ich da aufpassen? Und es ist Stand heute so, dass wir eine Cloud-Nutzung nie ohne Restrisiko bezüglich der Datenschutzgrundverordnung aufsetzen können. Das sind amerikanische Cloud-Provider, da werden Daten fließen und es gilt einfach, diese Risiken zu adressieren. Da, wo es geht, sie zu mitigieren, eben mit dem, der Begriff aus dem Datenschutz, den Stand der Technik einzusetzen, technisch-organisatorische Maßnahmen zu etablieren, die dieses Risiko so weit wie es möglich ist, eben runterfahren. Und das Restrisiko, was dann stehen bleibt, das geht dann in die Risikoakzeptanz. Aber ohne diese Akzeptanz gibt es diese Cloud-Nutzung leider noch nicht.
Ja, wechseln wir auf die Anbieterseite. Laut Ihrer Marktbeobachtung buhlen die großen Hyperscaler wie Google, Microsoft, Amazon Web Service gerade um deutsche Finanzinstitute. Was macht diese Klientel für die großen Public Cloud Anbieter so attraktiv, gerade unter der Voraussetzung oder unter dem Eindruck, wie Sie ihn gerade schildern, dass es ja gar nicht so einfach ist, eine deutsche Bank in eine Public Cloud bei Microsoft oder AWS zu hieven?
Also die Financial Services Industrie, die ist sehr attraktiv für die Hyperscaler, weil dort in dieser Industrie die Zuordnung auf die Cloud-Provider noch nicht abgeschlossen ist. Im Schnitt hat jedes Unternehmen so 2,6 Cloud-Provider und die drei Hyperscaler, die versuchen natürlich jetzt den Großteil der Banken und Versicherer eben an sich zu binden. Es ist auch so, wenn man einmal sich für einen Cloud-Provider entschieden hat, dann wird man das nicht mehr so schnell wieder ändern. Und nachdem das noch nicht entschieden ist, versuchen jetzt die Cloud-Provider sich dort in Stellung zu bringen und sich eben zu qualifizieren als der präferierte Cloud-Provider.
Ist ja aber dann auch eine angenehme Situation für die Banken und Versicherung, wenn man so umworben wird. Wie sollten die Ihrer Meinung nach nun darauf reagieren?
Ja, das ist, wie ich finde, eine sehr komfortable Ausgangslage für eine Bank oder Versicherung. Viele meiner Mandanten, die haben den Eindruck, dass sie da im Gespräch mit den Cloud-Providern so eine schwache Ausgangslage aufgrund der schieren Größe der Hyperscaler haben. Das sehe ich anders. Also die Vertriebsziele bei den Cloud-Providern, die sind sehr hoch und das strategische Ziel ist eben die Erschließung der Financial Services-Industrie. Und die Kriegskassen von den Cloud-Providern, die sind prall gefüllt. Also ich empfehle unseren Mandanten in den Verhandlungen den Schwerpunkt auf freie Cloud-Consumption-Pakete zu lenken und die Diskussion auch auf freie Beratertage zu lenken, die man eben auch kriegt bei den Cloud-Providern, um das Ganze eben dann auch ökonomisch für sich zu entscheiden.
Nun spielt ja bei der Frage, Banksoftware in die Public Cloud zu verlagen, nicht nur technische Aspekte eine Rolle, sondern auch rechtlich und regulatorisch. Sie sprachen es ja schon an, die BaFin als Aufsichtsbehörde, die DSGVO, Schrems II, viele unterschiedliche Facetten. Können Sie uns da kurz nochmal einen Überblick vermitteln?
Gerne. Also es gibt im Grunde so zwei Blöcke. Es gibt die Bankenregulatorik, die kommt einerseits aus der MA-RISC, aber auch aus den EBA-Guidelines on Outsourcing. Es gibt auch ein Papier von der BaFin, die Orientierungshilfe, die das nochmal präzisiert. Das Gleiche gibt es auch bei den Versicherern, MA-GO, IOPA-Guidelines Und hier gilt auch diese Orientierungshilfe der BaFin. Also das ist das der regulatorische Blickwinkel. Und dann gibt es sogar daneben nochmal die Datenschutzperspektive. Und das ist eben die Datenschutzgrundverordnung. Das sind so die wesentlichen regulatorischen Aspekte, die man berücksichtigen muss.
Nun hat die BaFin erst kürzlich erklärt, dass sie die Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, kurz ESMA, zur Auslagerung an Cloud-Anbieter im Asset Management anwenden wird. Mit ihren Leitlinien will die ESMA Unternehmen dabei unterstützen, die Risiken, die bei der Auslagerung an Cloud-Anbieter in der EU entstehen, zu ermitteln, zu managen und zu überwachen. Zugleich soll aber auch eine einheitliche Regulierung durch die zuständigen Behörden ermöglicht werden. Das passt also genau in diese Richtung Regulatorik. Wie bewerten Sie diese Ankündigung?
Ja, die ESMA Guideline ist eine logische Fortsetzung der Regulierung, diesmal jetzt für die Asset Manager. Was uns aufgefallen ist, dass die Regulatorik hier so ein bisschen tiefer geht in die Ausgestaltung der technisch-organisatorischen Maßnahmen. Ist konkreter geworden. Und das zeigt, dass die Aufsicht aus den vorangegangenen Prüfungshandlungen bei den Banken und bei den Versichern gelernt hat, dass die jetzt eben in der Regulatorik für die Asset Manager dann wieder auftauchen.
Die Bank und jede Versicherung, jedes Finanzinstitut in Deutschland, die Frage, wo fange ich an, wenn ich eben diesen Weg in die Public Cloud wirklich beschreiten möchte? Was raten Sie da?
Also ich präferiere den Ansatz, den ich den Schnellboot-Ansatz nenne. Was ist das? Also man nimmt sich einen Cloud-Case heraus mit einem überschaubaren Umsetzungszeitraum und setzt es darauf an, den in die produktive Nutzung zu bringen. Und dann ganz wichtig, das als Success Story eben auch im eigenen Unternehmen zu feiern und eben auch Rückhalt zu holen. Von dort kann man sich dann iterativ nach vorne bewegen, sich die nächsten Use Cases nehmen und dann auch immer wieder von den gewonnenen Erfahrungswerten profitieren, die wieder einfließen lassen. Natürlich ist es wichtig, dass man bei der Auswahl dieser Use Cases eine übergreifende Strategie hat. Also, dass man sich vorher klar macht, was ist das Ziel, das ich durch die Cloud-Nutzung realisieren möchte. Das muss dann auch in der Kommunikation wieder auftauchen. Dieses Ziel, das muss nicht immer ein Kostenziel sein. Bin der festen Überzeugung, dass Cloud kein Cost-Case ist, sondern Value-Case. Also da geht es nicht dringend immer nur um Kostenreduktion. Ne? Es geht eher darum, schneller zu werden, Time-to-Market zu optimieren. Aber das muss einfach mal runter dekliniert werden, welches Ziel will ich denn realisieren und das eben auch in der Kommunikation dann wieder auftauchen. Und wenn man dieses Konzept so ansetzt, also die Mandanten, die mit dem Schnellboot-Konzept gestartet sind, das sind die, die ich momentan auch zu den Vorreitern am Markt zähle.
Also gibt es auch in den Banken schon noch Überzeugungsarbeit intern zu leisten? Wenn man sich ja derzeit so die Cloud-Situation in deutschen Unternehmen anschaut, gibt es ja gerade auch viele Konzerne, ob Handelsunternehmen, Automobilhersteller, bei denen ja ganz klar mittlerweile auf eine Cloud-First-Strategie gesetzt wird. Banken und Versicherer sind da noch nicht so weit. Also da gibt es auch noch intern Vorbehalte.
Unbedingt. Also es ist ja auch so, dass wir am Ende des Tages in einer reinen Public Cloud, Public Cloud-Szenario landen werden. Es wird sowas Hybrides sein, wo man ein paar Dinge on-prem hat, ein paar Dinge in der Public Cloud. Und ja, weil es halt so hoch reguliert ist und es so arbeitsteilig ist, haben sie sehr viel Stakeholder mit unterschiedlichen Perspektiven drauf. Gerade die Datenschützer, die wollen halt genau wissen, habe ich das jetzt alles safe und sound aufgesetzt und wollen da auch mitsprechen und müssen da auch mitsprechen. Das haben eine ganz wichtige Rolle. Das gleiche bei der IT-Security. Und das eine ist Kommunikation, das andere ist Aufbau von Skills. Also auch in der IT-Security ergeben sich neue Profile. Es gibt auch neue Prozesse. Und das muss jetzt alles transformieren und muss sich halt anpassen. Und das ist ein Prozess, der dann startet und der insbesondere über ein Change, und das ist ja auch Kommunikation, gesteuert werden.
Ja, dann lassen wir uns abschließend den hier im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ich habe nachgeguckt, wir hatten bereits in einer der ersten Episoden unseres Podcasts im Jahr 2018 eine Folge zum Thema Banken, BaFin und amerikanische Public Cloud Anbieter. Schon damals strebten die Finanzdienstleister in die Public Cloud. Die BaFin hielt sich damals noch mit konkreten Vorgaben etwas zurück, überließ die Verantwortung den Banken selbst, die großen Cloud-Anbieter buhlten auch damals schon. Führt also im Finanzsektor der Weg zwangsläufig auch in die Public Cloud? Wie fällt Ihre Prognose aus?
Also meine Prognose ist, dass wir auf dieses Hybrid-Szenario zusteuern und dass wir eine Mischung kriegen aus Private und Public Cloud, nicht jeder Use Case ist zwingend in der Public Cloud am besten aufgehoben. Also nicht jede Anwendung, die heute auch schon im Portfolio ist, muss jetzt zwingend in die Public Cloud migriert werden. Es gibt sehr viele Use Cases, die aber von den Public Cloud Vorteilen dann profitieren. Und ich gehe davon aus, dass die Neuentwicklung innerhalb der nächsten 2 Jahre zu 80% auf die Public Cloud setzen werden. Und dass wir auch einen Großteil von den Portfolien sehen werden, die in die Public Cloud migriert werden. Also das ist so das Szenario, was in meiner Glaskugel sichtbar wird.
Dann schauen wir mal, ob die Glaskugel richtig blickt und ob das Buhl natürlich der großen Public Cloud Anbieter irgendwann auch von Erfolg gekrönt ist. Ich bedanke mich recht herzlich für die Ausführungen zum Thema Finanzsektor und Public Cloud und wünsche natürlich auch für Ihre Arbeit weiter viel Erfolg. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Grumann.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-124. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.